Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn euch ein Hirsch mit Warnweste begegnet, habt ihr zu viel drin oder seid in Thüringen unterwegs. Ja, dort ist ein Hirsch in Warnweste auf eine Mutter mit Kind losgegangen. So ist zumindest die Nachricht und ihr habt recht, diese Nachricht löst wahnsinnig viele Fragen aus. Warum trägt bitte schön ein Hirsch Warnweste? Warum treffen Mutter und Hirsch eigentlich aufeinander? Sind Hirsche jetzt aggressiv? Hat die Mutter vielleicht den Hirsch provoziert? Ist die Geschichte fake oder wie ist sie überhaupt ausgegangen? Wir haben mit Pascal Fischer heute den investigativsten Journalisten aus unserem Team reingeholt und drangesetzt an diese Nachricht. Ich bin gespannt, Pascal. Schön, dass du da bist.
Danke, danke. Wir werden das aufklären, zumindest, so wie wir es immer tun.
Zumindest hast du mal keine Warnweste an und gehst hoffentlich nicht auf mich los. Außerdem reden wir heute noch über Grab 'em by the Pussy, ob das fake war, das, was Donald Trump damals gesagt hat, warum wir weniger Pakete bei uns zu Hause haben und warum es Nazi-Kram im Online-Shops zu kaufen gibt. Das alles heute am 4. Dezember mit mir, Thilo Jahn. Einen schönen guten Abend.
Deutschlandfunk Nova.
Jetzt müssen wir über einen ziemlich großen Aufreger reden. Gestern hat es angefangen und heute noch so ein bisschen weiter. Geschmacklose Verkleidung. Haben wir auch schon an Halloween gemerkt. Das gibt es ziemlich viel in dieser Welt. Zum Beispiel hat ein Online-Shop ein Anne-Frank-Kostüm angeboten. Jetzt hat ein Wehrmachtshelm des Afrika-Korps hohe Wellen geschlagen. Zusammen mit Soldatenuniformen, Notizbuch mit Reichswehrsoldat und einem Totenkopfaufnäher drauf. Und noch ein Text dabei, wo man sagen kann, wenn man die Ideen von damals teilt, dann findet man die heute in der heutigen Zeit auch noch ganz gut. Also ziemlich anrüchig. Das alles ist gewesen im Onlineshop von Real. Real.de hat die Artikel nach einem Shitstorm aber aus dem Programm genommen. Viel ähnlicher Kram findet sich dort leider noch, allerdings auch in anderen Shops, wie zum Beispiel bei Amazon oder in Karnevalsshops. Deswegen haben wir gesagt, Pascal muss sich das mal ein bisschen genauer für uns anschauen. Auf Twitter schreibt ein User das Stichwort Wehrmacht, werfe bei Real immer noch Seiten von Ergebnissen aus. Die machen sich also weiterhin da strafbar oder wie ist es?
Naja, ich habe gerade nochmal geguckt, das sind jetzt eher Geschichtsbücher, die du da findest und darunter dann aber wiederum führen Links zu diesen, tja, wie soll man das nennen, Liebhaberstücken in Drittshops, also auch auf Amazon. Der Grünen-Politiker Sebastian Hansen, der meint ja auf Twitter, der Verfassungsschutz halte die Wehrmacht nicht für eine Nazi-Organisation, das sei angesichts der Taten der Wehrmacht Geschichtsrevisionismus. Nun ja, dann können wir sagen, mit dem IT-Rechtler Christian Solmecke aus Köln, den habe ich nämlich heute angerufen, das müsste man dann alles auch dem Bundesverfassungsgericht vorwerfen.
Da muss man sagen, dass die Gerichte in der Vergangenheit festgestellt haben, dass die Wehrmacht selbst keine Nazi-Organisation ist. Man kann das für sich persönlich anders sehen, aber das ist derzeit die herrschende Rechtsprechung und insofern kann man auch Artikel als Artikel aus der Wehrmachtszeit verkaufen.
Eben auch zum Beispiel diesen Afrika-Korps-Helm. Das war eben eine große Abteilung der Wehrmacht. Und das Heer, das gab es ja auch schon vor Hitler. Also man merkt, was moralisch empört, muss noch nicht immer unbedingt illegal sein.
Gleich. Okay, aber sagen wir mal, anderes Nazi-Zeug, das genauso gebrandet ist, muss rausgenommen werden, oder wie ist das?
Tja, also eigentlich erstmal nicht. Also man kann ihn jetzt nicht vorwerfen, guckt eigenhändig danach. Real selbst hat ja in seiner Entschuldigung gesagt, hey, wir haben 12 Millionen Artikel, das ist einfach unmöglich, die alle zu kontrollieren. Und nur auf den Hinweis hin muss man das dann rausnehmen. Auch das hat mir der IT-Rechtler Christian Solmecke aus Köln erklärt.
Wenn man nur so eine Plattform schafft, dann ist man in den Augen des Gesetzes ein sogenannter Host-Provider. So in etwa wie jemand, der Festplattenspeicherplatz anbietet. Und diese Host-Provider müssen bei rechtsverletzenden Inhalten erst reagieren, wenn sie darauf aufmerksam gemacht worden sind.
So geht das Spiel ja insgesamt in der Internetwirtschaft. Amazon sichert sich ja auch ab gegenüber kleineren Händlern und Verkäufern, ja. Bei Verletzungen vom Urheberrecht oder vom Markenrecht, ja, da stellen die Händler dann Amazon frei von der Haftung und der große Händler oben ist also meist fein raus.
Jetzt fragen sich online viele, warum haben die eigentlich das Zeugs bei Real nicht rausgenommen oder nicht besser aufgepasst?
Ja, die rechtliche Antwort wäre eben, dazu sind die nicht verpflichtet, müssen die nicht, Punkt.
Aha. Imageschaden war da? Ging es denn um den?
Ja, Christian Solmecke hat mir gesagt, vermutlich ist das für Real viel gefährlicher als jetzt irgendwie ein Rechtsstreit um ein oder zwei Helme. Also ob verbotene Nazi-Andenken oder nicht, ne, in so einer Frage. Wobei man da ja noch einen Schnitzer draufgelegt hat. Gerald Schönbucher, Geschäftsführer von Real Digital, der hatte ja getwittert, Zitat, Shit happens, haben wir erst jetzt Kenntnis von bekommen und natürlich ASAP rausgenommen. Sorry, no bad intentions. Ob das jetzt bei Nazi-Themen und überhaupt von der Grammatik her würdig genug ist, darüber kann man jetzt auch wieder streiten.
Ne? Das stimmt natürlich. Lass uns noch mal einmal kurz drauf schauen, welche Sachen man da noch findet momentan. Der Grünen-Politiker Sebastian Hansen hält das ja alles für Volksverhetzung. Was da noch passiert, muss Real denn da jetzt oder die Anbieter, die das reingestellt haben, irgendwie Strafen fürchten deswegen? Wie ist
das? Naja, es gibt ja zum Beispiel dieses Notizbuch, das ist da zu sehen. Da ist ein Soldat drauf, erhobener linker Arm, Faust geballt, darauf ja eine Taube. Und Rechtsanwalt Christian Solmecke sagt:
Aus meiner Sicht deutet der ausgestreckte Arm auch mit der geballten Faust hier schon den Nazi-Gruß an, insbesondere wenn man sich die Gesamtschau hier anguckt. Hier glaube ich, dass es auf alle Fälle bei der einen oder anderen Devotionalie, die hier angeboten wird, Angriffsmittel juristischer Art gibt.
Ja, also muss man immer per Gericht und von Fall zu Fall entscheiden, ist letztlich immer ja unklar. Das ist ja auch der Trick, solche Produkte, die balancieren eben auf so einer sehr schmalen Grenze des Erlaubten.
Und wo liegt die genau, diese Grenze?
Also Symbole des Nationalsozialismus darfst du nicht öffentlich tragen und zeigen, die Propaganda eben nicht verbreiten, darum geht es dem Gesetzgeber, auch nicht in einem Shop zeigen, also Hakenkreuz, SS-Rune ist sichtbar, das ist strafbar, sogar Teile von Uniformen können damit gemeint sein, so ein wiedererkennbares NSDAP-Braunhemd, das wäre schon strafbar, wenn du das so zeigst. Jetzt kannst du ja mit solchen ja, Erinnerungsstücken handeln, Opas Uniform oder Orden aus dem Keller holen und du willst es für gutes Geld verkaufen, dann müsstest du auf einem Foto dann diese verbotenen Zeichen übermalen oder auf dem Flohmarkt die Hakenkreuze abkleben. Das siehst du auch im Internet, das machen viele so. Kaufen und sammeln kannst du das natürlich prinzipiell erlaubt.
Also wir fassen zusammen, Wehrmacht erlaubt, Nazi-Symbole nicht, auch nicht per Andeutung, aber genau da tricksen die Anbieter eben herum. Real ließ über real.de solche Artikel verkaufen. Angeblich wurde einer nach dem anderen jetzt gelöscht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
In der Stadt Sanaa im Jemen herrscht Bürgerkrieg. In den vergangenen 6 Tagen seien 125 Tote und 238 Verletzte gezählt worden, teilte heute das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit. Heute gab es dann auch die Meldung, dass der frühere jemenitische Präsident Ali Abdullah Salah bei den Kämpfen ums Leben gekommen ist, offenbar getötet von den schiitischen Houthi-Rebellen, die früher lange Zeit eben an seiner Seite gekämpft haben. Sprechen wir darüber, schauen wir uns das näher an mit unserem Korrespondenten für den Jemen mit Carsten Küntop. Grüß dich, Carsten.
Ja, hallo.
Diese Meldung kam am Nachmittag, heute zuerst von den Houthi-Rebellen. Mittlerweile hat sich aber auch Salahs Partei gemeldet. Gibt es keine Zweifel mehr an der Echtheit der Meldung?
Nein. Es gibt niemanden mehr, der sagen würde, dass Salah noch leben würde, er ist tot.
Was weiß man genaueres über die Umstände, wo und wie ist er gestorben?
Ja, es war wohl so, dass er in einem Konvoi unterwegs war. Er hatte die Hauptstadt verlassen, war womöglich auf dem Weg in seinen Heimatort, wurde dann angegriffen von Houthis, geriet sozusagen in einen Hinterhalt. Dann wurde eine Granate auf sein Fahrzeug abgefeuert und schließlich sei er, so haben es die Houthis gesagt, durch einen Kopfschuss getötet. Es gibt in den sozialen Medien Videoaufnahmen, die ganz meiner Meinung nach ganz offensichtlich seine Leiche zeigen. Und da hat er eine große Schusswunde am Hinterkopf.
Salah sei als Märtyrer bei der Verteidigung der Republik gefallen. Das ist zumindest zu lesen, das sagt eine Sprecherin seiner Partei. Welche Rolle hatte er denn eigentlich im aktuellen Konflikt?
Ja, er war bei diesem Bündnis, das er ja bis zum Wochenende im Prinzip mit den Houthis hatte, da war er doch ein sehr wichtiger Faktor in diesem Bürgerkrieg. Er war ja viele Jahrzehnte Präsident des Landes gewesen, er kommandierte noch immer Teile der jemenitischen Armee, er gab den Houthis, die auf der Hauptstadtbühne Sanaa sozusagen wenig Erfahrung bisher hatten, denen gab er doch so etwas wie politisches Cover. Und dann ging diese Partnerschaft, dieses Bündnis entzwei. Beide Seiten, glaube ich, wussten, dass das Bündnis nicht ewig dauern würde. Salah war bekannt dafür, dass er immer wieder seine Position um 180 Grad geändert hat, und zwar je nachdem, dem, wie es ihm gepasst hat. Es ging ihm nie um Grundüberzeugungen oder um politische Prinzipien, sondern nur immer um sich und um seine Macht. Und es ist zu vermuten, dass er jetzt die Zeit gekommen sah, sich von den Houthis zu trennen, auf die andere Seite, auf die saudische Seite sozusagen zu gehen, in der Hoffnung, dass ihm das und seiner Familie eben auch weiterhin politische Macht sichern würde.
Was bedeutet denn diese Nachricht und diese Lage jetzt für den Jemen?
Also es ist gut denkbar, dass die Gefechte, die wir schon seit Mitte der vergangenen Woche sehen, vor allem in der Hauptstadt Sanaa zwischen Salehs Anhängern und den Houthis, dass die noch heftiger werden, weil Salehs Anhänger womöglich jetzt schlicht Rache wollen. Auf der anderen Seite die Houthis, berauscht von diesem tödlichen Schlag, der ihnen gegen Saleh gelungen ist. Diesen Mann hatten sie ja nun nach der Spaltung am Wochenende als Verräter beschimpft. Die Houthis, die dürften sich jetzt einbilden, Oberwasser zu haben. Die Saudis werden mit ihren Luftangriffen sicherlich nicht nachlassen, werden sie vielleicht noch verstärken. Also unterm Strich war das heute ein Ereignis, das für den Jemen sehr, sehr wichtig war. Aber nichts deutet für mich darauf hin, dass auch nur einer der Akteure in diesem Bürgerkrieg jetzt ein Einsehen hätte, sowas wie Mitgefühl hätte mit den Zivilisten, die ja nun schon so lange unter den fürchterlichen Folgen des Krieges zu leiden hätten. Zu viele Leute, die da im Bürgerkrieg aktiv sind, denken noch immer, dass man einen Bürgerkrieg tatsächlich durch einen Sieg entscheiden kann. Kann man aber nicht.
Mehr als 30 Jahre regierte Ali Abdullah Saleh den Jemen. 2012 musste er zurücktreten. Nun haben Houthi-Rebellen seinen bisherigen Verbündeten, den Ex-Präsidenten des Jemen, getötet. Für Deutschlandfunk Nova war das unser Korrespondent Carsten Köntop.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Es wird an dieser Stelle etwas absurd. Und es ist eine Meldung, die selbst der Polizei aufstoßen dürfte, der Polizei aus Nordhausen. Da hatte man nämlich mit einem ausgebrochenen Hirschen zu tun, der Kinder anfällt. Kleines, aber wichtiges Detail in dieser Geschichte: der Hirsch trug eine Warnweste. Pascal hat sich diesen Hirschen mal ein bisschen näher angeschaut und die Story aus. Was hat's mit der Nachricht auf sich?
Ja, also richten wir mal unseren Blick nach Südthüringen, genauer gesagt in die Gemeinde Sülzhain, seit dem Wochenende eben Welthauptstadt der skurrilen Hirschattacken. Ja, hier war ein ausgewachsenes Exemplar unterwegs, aus einem Gehege in der Nähe ausgebrochen, und dieser Hirsch hat dann gleich auch noch Kinder angetroffen, ist offenbar ein bisschen aggressiv auf die zugelaufen. Kann man dem ja auch nicht ganz verdenken, wenn man so eine seltsame Warnweste aufgezwungen bekommt.
Dann gab es aber Zivilcourage, genau da, wo man sie braucht.
Richtig, eine Mutter hat sich nämlich zwischen die Konfliktparteien gestellt. Der Hirsch hat sich dann aber aufgerichtet, die Frau mit den Vorderhufen am Rücken traktiert. Und dann ist er auf und davon, aber natürlich nicht weit gekommen, sah ja sehr auffällig aus, das Tier.
Aus dem Grippenspiel getürmt, der Hirsch, oder warum hatte der Warnweste an?
Ja, ich habe mal recherchiert, knallhart bei der örtlichen Polizei, und habe dann gesagt bekommen, das war gar keine Warnweste. Das ist so ein bisschen eine Formulierung, die ging jetzt überall durch die Medien. Das ist eher ein Geschirr zum Anlegen. Das kannst du dir da bei der örtlichen Zeitung auch angucken auf einem Foto. Im Grunde ist das einfach nur so ein hellgelber Gurt um die Brust.
Das ist jetzt natürlich, das ist ja auch bewusst, dass das jetzt ein Downer ist für alle. Ne? Da war das so groß angekündigt hier drin jetzt schon, ja. Und dann kommst du daher. Jetzt ist also die Weste dann doch keine Weste, ja?
Ich habe die Schlagzeilen auch schon gesehen. Ich möchte sie hier einfach sagen. Ja, warum war das so? Südharz, Mutproben nach Junggesellenabschied, immer seltsamer. Oder Lohndumping, Forstarbeiter durch Wildtiere ausgetauscht. Oder Reals Online-Shop vermarktet Hirschwesten. Erstes Guerilla-Marketing erregte bundesweites Medieninteresse.
Hirsch mit Warnweste, am Ende doch nur ein Geschirr. Das entzaubert ein bisschen die Meldung, dass eine Frau von einem Hirsch in Thüringen angefallen wurde. Aber das Wichtigste an der ganzen Sache ist, Hirsch und Frau sind wohl auf. Frohe Weihnachten.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Kein Stress, kein Druck. Heute ist Montag. SPD-Parteichef Martin Schulz ist auch völlig relaxed.
Es gibt für uns keine Vorfestlegungen, es gibt keinen Automatismus, es gibt auch keinen Zeitdruck.
GroKo, ja, Minderheitsregierung, warum eigentlich nicht? Oder eine andere Art der Kooperation, ergebnisoffen, nennt sich das dann im Fachterminus. Hauptsache, ein Maximum des SPD-Wahlprogramms kommt damit rein in die neue Regierung. Und da steht eben auch die Bürgerversicherung drin, also eine Krankenversicherung für uns alle. Was das für uns bedeutet, sollte es genau diese Bürgerversicherung geben, klären wir jetzt mit Paul Vorreiter aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Grüß dich, Paul.
Grüß dich.
Eine Krankenversicherung, alle zahlen ein, sprich, die private Versicherung wird es dann erstmal nicht mehr geben?
Na, zumindest nicht sofort. Die Idee der SPD ist ja, dass etwa Berufseinsteiger, die sich also zum ersten Mal krankenversichern, automatisch in die Bürgerversicherung kommen. Außerdem die gesetzlich Versicherten und die Beamten. Wer jetzt schon privat versichert ist, der soll das Angebot bekommen, hinüber zu wechseln. Die SPD geht allerdings nur davon aus, dass etwa gut 70% der Privatversicherten das auch machen würden. Das sagte Karl Lauterbach. Also nicht alle Privatversicherten würden quasi in die Bürgerversicherung rübergehen. Aber die Idee ist schon die, dass die Bürgerversicherung eigentlich langfristig attraktiver sein soll, eben auch für Privatversicherte. Und das hat damit zu tun, dass irgendwie argumentiert wird, auch in die Richtung, dass Privatversicherte sich jetzt schon einige der Tarife der Privaten eben nicht leisten könnten und dass das eben mit der Bürgerversicherung dann besser würde.
Bist du gesetzlich krankenversichert?
Ich bin gesetzlich krankversichert.
Bei mir ist es auch so, also 2 von 2, 9 von 10 Deutschen sind momentan gesetzlich krankenversichert. Was bedeutet das genau? Was würde sich für die ändern?
Also das hängt natürlich erstmal so ganz davon ab, wem man von diesen beteiligten Akteuren in diesem Spiel hier auch Glauben schenkt. Die SPD verspricht sich erstmal mehr Gerechtigkeit, weil sie möchte ja dafür sorgen, dass Arbeitnehmer und Arbeitgeber wieder paritätisch den Versicherungsbeitrag stemmen sollen. Da zahlen ja zurzeit die Arbeitnehmer mehr drauf. Und die Idee der SPD ist auch, dass, weil es eben mehr Einzahler gibt, eben auch gut verdiente Einzahler, dass der Beitrag zur Krankenversicherung auf diese Weise stabiler gehalten werden kann, eben weil er auf eine breitere Basis gestellt wird. Das sehen dann die Gegner der Bürgerversicherung nicht so. Der Verband der privaten Krankenversicherer, der sagt, dass die Beiträge immens steigen würden, weil er befürchtet, dass die Beitragsbemessungsgrenze in diesem System stark angehoben würde. Also das ist ja dieses Limit am Einkommen, bis zu dem der Beitrag in der Krankenversicherung abgezogen wird. Allerdings muss man da dazu sagen, dass die SPD in ihrem Wahlprogramm nicht klar vorgibt, wie hoch jetzt eben eine Beitragsbemessungsgrenze erhöht würde. Das findet sich nur dahingehend, dass gesagt wird, dass die Beiträge für Selbstständige einkommensabhängig gestaltet würden.
Die SPD hat die Forderungen nach dieser Bürgerversicherung schon in einigen Wahlprogrammen ja drin gehabt. Ich glaube, bei den letzten 4 Bundestagswahlen war es wohl im Wahlprogramm. Scheint so eine Konstante zu sein. Warum haben Sie aber bisher noch nicht durchgesetzt?
Also als CDU, CSU und SPD zusammengekommen sind 2013, da war klar, dass das mit der CDU, CSU nicht zu machen ist. Deswegen hat die SPD auch dieses Thema nicht durchgeprescht. Und auch wenn man das jetzige Regierungsprogramm von CDU, CSU liest, dann ist da sinngemäß darin zu finden, dass man eigentlich mit dem jetzigen System, so wie es jetzt ist, zufrieden ist, dass eben auch dieser Wettbewerb zwischen den privaten und den gesetzlichen Kassen dazu geführt hat, dass die Qualität im System gut sei und eben auch quasi das System an sich wirtschaftlich sei und deswegen wolle man daran festhalten. Insofern sollte das dann nochmal auf den Tisch kommen bei möglichen Sondierungsgesprächen, wird das höchstwahrscheinlich auch wieder ein großer Zankapfel.
Jetzt ist ja nicht nur die CDU gegen die Bürgerversicherung, auch einige Ärzteverbände finden die Idee jetzt erstmal nicht so gut. Was genau ist die Kritik daran?
Also der Marburger Bund zum Beispiel, Ärzteverband, der befürchtet, dass das Leistungsniveau sinkt in diesem System, weil ihnen hier so der wettbewerbliche Charakter fehlt. Das heißt also, wenn die Leistungen schlechter würden, dann würden sich höchstwahrscheinlich mehr Leute wieder Zusatzversicherungen abschließen und das könnten sich dann auch wieder nur die Besserverdienenden leisten, so zumindest die Argumentation des Marburger Bundes. Und das wäre dann am Ende ja dann irgendwie auch unsozial und dann könnte man natürlich auch die Frage stellen, wozu braucht man denn eigentlich so einen Systemwechsel, wenn man darüber quasi über die Hintertür wieder so eine Art Zweiklassenmodell etabliert.
Die SPD möchte eine Bürgerversicherung, also eine Krankenversicherung für alle. Das macht sie noch zur Bedingung für die Verhandlungen mit der Union. Ab dieser Woche Donnerstag stimmt die SPD-Basis dann darüber ab, was die Spitze mit der Union so alles aushandeln soll. Dann ist nämlich SPD-Bundesparteitag.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Are we ready? Tja, das ist die Frage. Ob die da ready sind bei den Brexit-Verhandlungen? Für Theresa May muss es heute ja so ein bisschen wie beim Gaming gewesen sein. Kommt sie ins zweite Level oder eben nicht? Theresa May hat sich nämlich heute Mittag erstmal mit dem EU-Kommissionschef Juncker getroffen und danach mit EU-Ratspräsident Tusk. Denn bis heute hatte sie Zeit, notwendige Zusagen für den Start der zweiten Phase der Brexit-Verhandlungen zu geben. Schauen wir uns das genauer an, reden wir darüber mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Peter Kapern. Grüß dich, Peter.
Hallo.
Wie ist denn der Tag heute verlaufen?
Das war, um es nüchtern zu sagen, ein bemerkenswerter Tag. Oder um es etwas sympathischer zu sagen, das war der blanke Wahnsinn, was hier heute Morgen und heute Nachmittag abgelaufen ist. Also, 13 Uhr, Mittagessen, Theresa May, Jean-Claude Juncker. Die letzten Hürden sollten aus dem Weg geräumt werden, damit wenigstens über den Daumen gepeilt alles bereit ist, um mit Phase 2 der Brexit-Verhandlungen zu starten. Und als Theresa May auf dem Weg nach Brüssel war, da sickerten erste Meldungen durch, dass das größte Problem Problem auf dem Weg zu Phase 2, nämlich die Frage der irischen Grenze, gelöst sei. Da hatten Diplomaten aus London und Dublin in den letzten Tagen, und man darf unterstellen, auch in den letzten Nächten verhandelt und gefeilscht. Und als Theresa May also auf dem Weg nach London war, hieß es, jetzt gibt es eine Lösung, und die hätte so ausgesehen, dass es auch in Zukunft zwischen Nordirland und der Republik keine große harte Grenze geben würde, weil ganz einfach Nordirland nämlich gewissermaßen im Binnenmarkt der EU und in der Zollunion drin geblieben wäre und deswegen wären Warenkontrollen überhaupt nicht nötig gewesen. So, das war also das, was uns mitgeteilt wurde, auch aus Quellen der irischen Regierung in Dublin. Dann das Mittagessen, das zog sich immer mehr in die Länge. Man hörte auf einmal, dass Theresa May vom Essenstisch offenbar aufgestanden war und mit der Regierung und ihren Koalitionspartnern in Nordirland, mit der DUP, der Partei der Protestanten in Nordirland, telefoniert hat, die nämlich mit dieser Lösung gar nicht einverstanden waren. Da hatte sich Theresa May offenbar gar nicht rückversichert, als sie auf dem Weg nach Brüssel war. Und die sagten, die Lösung machen wir nicht mit, weil wir Angst haben, dass dadurch Nordirland mittel- und langfristig vom Vereinigten Königreich getrennt wird. Und deswegen sind die Verhandlungen dann heute gescheitert. Die beiden Protagonisten, Jean-Claude Juncker und Theresa May, haben dann noch versucht, gute Miene zum bösen Spiel zu machen und haben gesagt, naja, wir setzen uns noch im Laufe der Woche wieder zusammen und sind trotzdem noch ganz zuversichtlich, dass es uns irgendwie gelingt, eine Lösung hinzukriegen. Mhm. Standpunkt jetzt, Lösung schwierig, nicht absehbar. Ja.
Was ist mit den anderen Fragen? Also welche Rechte zum Beispiel EU-Bürger künftig in Großbritannien haben?
Also in der Frage scheint man sich im Wesentlichen gar nicht zu haben. Es werden bei allen drei Fragekomplexen, bevor es dann in Phase 2 geht, wenn es denn in Phase 2 geht, noch Restfragen offen zu bleiben. Aber bei dieser Frage hat man sich geeinigt auf ein Verfahren, das zwar der Europäische Gerichtshof nicht die letzte Instanz für die Rechte der EU-Bürger, die auf der Insel leben, sein wird, aber es wird so eine Art Ombudsmann geben. Und die britischen Gerichte, die können den Europäischen Gerichtshof anrufen, wenn sie das für wichtig halten und für opportun halten. Also damit scheint die EU einverstanden zu sein.
Was ist mit dem Thema Geld? Sind die Briten denn bereit, die finanziellen Forderungen von der EU zu erfüllen?
Im Großen und Ganzen ja, wobei man nicht hingehen wird und sagen wird, das ist die Summe X oder die Summe Y, sondern die beiden Seiten haben sich offenbar darauf verständigt, für welche Bereiche denn überhaupt London wird Geld auf den Tisch legen müssen. Und London hat dem dann zugestimmt. Und damit ist auch klar, welchen Umfang diese Forderungen über den Daumen im Laufe der Jahre haben werden. Die Summe ist absehbar, die London dann im Laufe der Jahre wird zahlen müssen. Und damit dürfte dann auch dieses Problem gelöst sein, weil niemand diese Riesenoperation Brexit an ein paar Milliarden, auch wenn sich das komisch anhört, wird scheitern lassen, weil käme es zu einem ungeordneten Brexit, dann wäre der Schaden viel, viel größer.
Lass uns nochmal auf einen Fakt gucken. Jetzt hast du ja gerade gesagt, dass Theresa May vom Essen aufgestanden ist und sich nochmal rückversichern musste da. Lass uns mal rüberblicken. Es gibt eine Umfrage, wonach die Hälfte aller Briten sich ein zweites Brexit-Votum wünschen würde. Ginge das denn von Seiten der EU überhaupt?
Die EU hätte dort schlicht und ergreifend nichts mitzureden, weil sie sich in die inneren Angelegenheiten der Mitgliedstaaten nicht einmischt. Und wenn die britische Regierung sagt, wir wollen noch ein Referendum, dann machen die noch ein Referendum. Ich glaube aber, man darf sich nicht täuschen, was das Ergebnis dieses Referendums angeht. Selbst wenn dann eine Mehrheit der Bevölkerung sagen würde, dass sie mit dem ausgehandelten Brexit-Vertrag nicht zufrieden ist, dann hieße das ja nicht automatisch, dass Großbritannien in der EU bliebe. Denn ein Großteil der Briten ist ganz offen offensichtlich nicht damit zufrieden, dass ihr Land so viel Geld zahlen soll im Verlauf des Brexits. Das heißt, es könnte sein, dass dann eine Mehrheit der Briten nicht nur sagt, wir wollen raus aus der EU, sondern auch, dass sie sagen, wir wollen ohne Agreement mit Brüssel raus aus der EU. Und dann käme es zu diesem harten Brexit, den ich eben skizziert habe.
Ab heute ist Premierministerin Theresa May in Brüssel, um die nächste Phase der Brexit-Verhandlungen einzuläuten. Peter Kapern, unser Korrespondent, sagt, das ist der blanke Wahnsinn, was da heute abgegangen ist. Mal gucken, wie die Woche sonst noch läuft. Ganz lieben Dank nach Brüssel.
Bitte, tschüss.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Fußballer Mesut Özil, den kennt er. Der hat es irgendwie clever gemacht. Der hat viele seiner Freunde, mit denen er früher zusammen auf dem Bolzplatz stand, einfach zu sich geholt und für ihn angestellt. Der eine ist dann zum Beispiel Berater, der andere schaut nach den Finanzen und wieder ein anderer macht dann das Marketing für ihn. Da klingt die Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, aus Berlin ziemlich logisch. Mitglieder einer Band haben sich nämlich gegenseitig zu Posten bei den Berliner Verkehrsbetrieben, BVG, geholfen. Pascal, wer hat da wen ins Unternehmen geholt?
Ja, das ist vor allem der Finanzvorstand der BVG, heißt Henrik Hänecke. Und ja, zufälligerweise sind einige seiner Bandkollegen nach und nach auch bei der BVG untergekommen. Bandkollegen von seiner Band Moxie.
Moxie, wenn wer die jetzt nicht kennt, kannst du mal einordnen, was ist das für eine Kombi?
Gegründet 2016, ja, ist jetzt kein Schwergewicht des Business. Eher in Clubs und auf Hochzeiten unterwegs. Eher nicht so für unsere Hörer, würde ich sagen. Es sei denn, die stehen auf 80er-Jahre-Partys. Moxie spielen eher so Don't You von den Simple Minds oder 99 Luftballons von Nena. So geben sie es bekannt auf ihrer Homepage.
Wen hat jetzt Hänecke da zu sich ins Büro, ins Unternehmen geholt, genau?
Ja, einmal den Schlagzeuger, der ist jetzt Einkaufsdirektor, aber auch der Keyboarder, der ist jetzt Vorstand für alternative Infrastruktur, heißt also so Elektrobusse und sowas. Und ganz zufällig war die Band-Homepage irgendwann vom Netz aus versehen, hat die Band behauptet.
Klüngel, klare Seilschaften, würdest du sagen?
Na, kann man nicht genau so ganz klar sagen. Christian Goini von der CDU Berlin, der findet nun auch eigenartiger Vorgang. Aber die BVG, die ermuntert ihre Mitarbeiter, Bekannte anzuwerben. Dafür gibt es sogar 500 Euro und auf die hat dann wiederum Hänecke verzichtet. Angeblich war es ein transparentes Verfahren bei seinen beiden Kollegen da, in dem Hänecke nämlich selbst kaum aktiv war. CDU-Politiker Goini meint trotzdem, die BVG solle das Verfahren offenlegen und, Zitat, wie bedeutsam die Musikszene der Stadt doch inzwischen für die Berliner Wirtschaft geworden ist.
Vielleicht machen die ja dann auch den nächsten Spot von der BVG. Man weiß es ja nicht. Über die Band zur BVG, eine Erfolgsgeschichte aus Berlin oder eben nicht.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Zu den Brexit-Verhandlungen heute in Brüssel hat gerade unser Korrespondent Peter Kapern gesagt, blanker Wahnsinn. Schauen wir mal nach bei unserem Korrespondenten in Washington bei Thilo Kössler. Wie ist deine Emotionslage heute?
Ja, auch der nackte Wahnsinn. Hier ist alles täglich der nackte Wahnsinn.
Okay, dann können wir ja an der Stelle mal zurückspulen und zwar ins Jahr 2005. Zu sehen ist ein Bus, zu hören sind Männerstimmen, die im Bus sitzen und unter anderem ist er auch mit dabei.
You can do anything.
Whatever you want.
Grab him by the pussy.
Ja, das ist wirklich Donald Trump gewesen oder eben nicht. Trump sagt jetzt plötzlich nein. US-Fernsehmoderator Billy Bush schreibt in der New York Times, nee, das ist klar, Donald Trump. Ja, Thilo Kössler, was haben wir jetzt da?
Das ist eine ganz skurrile Geschichte, Thilo, wenn sie denn stimmt. Denn Trump hat diesen Satz und die ganze Szene in dem Bus nicht via Twitter als Fake bezeichnet, also nicht nachvollziehbar, sondern angeblich gegenüber Vertrauten, unter ihnen ein republikanischer Senator. Und das ist natürlich völlig an den Haaren herbeigezogen. Es hätte der Klarstellung von Billy Bush eigentlich heute in der New York Times gar nicht bedurft. Trump hat sich, wir erinnern uns, für diese Szene im Wahlkampf entschuldigt. Er hat sie als Locker-Room-Talk abgetan, als Geschichten, die sich eben Männer so in Umkleidekabinen erzählen. Er hat sie verharmlost. Aber er hat es eingestanden und entschuldigt und Melania Trump, seine Frau, ist daraufhin an die Öffentlichkeit gegangen und hat ihrem Mann verziehen, sehr salbungsvoll. Also jetzt zu sagen, das war gar nicht so, das ist nicht meine Stimme, das ist einfach nur Nonsens und ein vergeblicher Versuch, von seinem Fehlverhalten abzulenken.
Jetzt hat der Fernsehmoderator Billy Bush eben in der New York Times seine Meinung geäußert und eben gesagt, dass es wahr ist, gerade in der Zeit von Machtmissbrauch und sexuellem Fehlverhalten in den USA muss es klargestellt werden. Was will er denn damit erzeugen, Billy Bush?
Billy Bush ist damals vom Sender NBC rausgeschmissen worden, weil er sich in diese Szene hat hereinziehen lassen, weil er gelacht hat, anstatt sich zu distanzieren. Er beschreibt den beruflichen Absturz, den er damals erlebt hat, als ziemlich tiefgreifenden Einschnitt. Und er reflektiert dann seine eigene Rolle. Er sei damals von NBC beauftragt worden, sich für seine Show Access Hollywood Live besonders mit Celebrities auseinanderzusetzen. Und das habe es eben mit sich gebracht, dass er sich ihnen natürlich anbiedern musste. Und das hat natürlich besonders für Donald Trump gegolten, der damals noch seine Show ebenfalls bei NBC, The Apprentice, hatte und dem Sender gewissermaßen als Cash Cow galt, als eine Melkkuh. Niemand, das ganze System, schreibt Bush, habe es gewagt, an dem Ego Donald Trumps zu kratzen. Und er berichtet von der eigenen Erkenntnis, dass alle miteinander ein Stück ihrer Persönlichkeit und ihres Charakters für die Karriere und fürs persönliche Fortkommen geopfert haben.
Wird denn Donald Trump von noch mehreren Frauen beschuldigt? Gibt es da gerade sehr viele Vorwürfe, die im Raum stehen oder wie ist das?
Also Bush berichtet von insgesamt 20 Frauen, die von Trump sexuell bedrängt und begrapscht worden seien. Ich habe bisher nur von 16 gewusst, nur das Anführungszeichen bitte mithören. Mit dieser MeToo-Kampagne kommen jetzt immer mehr solche Geschichten ans Tageslicht. Sie haben ja längst das Hollywood-Milieu verlassen, sind auf dem Kapitolshügel angekommen. Bush bezieht sich auf den Gleichstellungsaktivisten Jackson Katz, der gesagt hat, das sei nicht ein Frauenproblem, sondern ein Männerproblem und es sei ein Machtproblem. Wenn du prominent bist, kannst du dir alles erlauben. Diese Worte haben wir von Trump noch im Ohr. Und so hat er sich offenbar auch verhalten, sagen die, die ihm Vorwürfe machen. Er ist jungen Frauen an die Wäsche gegangen, hat sie bei verschiedensten Gelegenheiten bedrängt, sie begrapscht, ihnen an die Geschlechtsteile gefasst. Und statt ihnen einfach zu glauben und ihnen zuzuhören, sei ihre Glaubwürdigkeit in Abrede gestellt worden. Sie seien mehr oder weniger zum Schweigen gebracht worden. Und das, so schreibt Billy Bush, das ist doch eine demütigende und eine beschämende Erfahrung.
Mhm. Welches Erdbeben hat das ausgelöst in New York, in den USA?
Dass Trump jetzt gesagt hat, ich war das nicht, das ist eigentlich eher mit Kopfschütteln bedacht worden. Aber man hat dafür natürlich eine Erklärung. Es geht, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt um die Wahl in Alabama. Lass mich das kurz erklären. Mhm. Es geht um Roy Moore. Roy Moore ist Kandidat für einen Senatorenplatz in Alabama. Und Roy Moore seinerseits wird von etlichen Frauen beschuldigt, sie vor Jahren sexuell belästigt zu haben. Er war schon in den 30ern, ein junger Staatsanwalt. Die Mädels waren zum Teil minderjährig. Moore streitet alles ab. Der ultrakonservative Rechtsaußen beruft sich auf seinen Glauben, am Ende auf den lieben Gott und reklamiert die Wahrheit und die Moral für sich. Trump hatte erst auf einen anderen Kandidaten gesetzt. Der sieht sich jetzt aber dazu politisch verpflichtet, den Republikaner Moore zu unterstützen. Dann würden die Republikaner im Senat den Sitz aus Alabama verlieren. Dann würde die ohnehin schon hauchdünne Mehrheit der Senatoren, der Republikaner im Senat auf eine Stimme zusammenschmelzen. Aber es bleibt natürlich diese ganz fade Beigeschmack. Hier haben sich zwei Männer zusammengetan, die dasselbe Problem mit der Wahrheit haben und sich auf sehr dünnem Eis bewegen.
Unglaubliche Story mal wieder. Billy Bush, Fernsehmoderator, sagt, das Grab him by the Pussy von Donald Trump aus 2005 ist echt, auch wenn Trump das alles dementiert. Einschätzungen waren das von unserem Korrespondent live aus Washington für Deutschlandfunk Nova, Thilo Kössler.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
37 Jahre lang haben die Korrekturdüsen der Voyager 1 geschlafen. Jetzt wurden sie erfolgreich wieder zum Leben erweckt. Das hat die NASA mitgeteilt. Die Raumsonde Voyager 1 ist seit 40 Jahren unterwegs. Mittlerweile hat sie unser Sonnensystem verlassen und ist im interstellaren Raum angekommen. Als erstes und einziges menschengemachtes Objekt überhaupt. Die Sonde ist etwa 20 Milliarden Kilometer von der Erde entfernt. Damit die NASA-Techniker weiter Kontakt mit der Sonde halten können, muss sie immer mal wieder so ausgerichtet werden, dass ihre Funksignale die Erde erreichen. Die dafür vorgesehenen Düsen haben in letzter Zeit nicht mehr so gut funktioniert. Deswegen hat die NASA nun die Düsen ausprobiert, die am Anfang der Voyager-Mission eingesetzt wurden, seitdem aber nicht mehr in Betrieb waren. Um die Düsen zu testen, feuerten die Techniker kurze Impulse ab. Die Raumsonde gab dann das Signal, dass der Kurs korrigiert wurde. Das Signal brauchte über 19 Stunden von der Sonde zur Erde. Wie viele Haie von welcher Art leben wo im Meer? Wenn Meeresbiologen das feststellen wollen, ist das besonders für die Tiere bisher eine stressige und nicht selten schmerzhafte Angelegenheit. Die Haie werden geködert, aufs Boot gezogen, untersucht und dann wieder freigelassen. Forscher aus Europa und den USA haben jetzt eine Methode entwickelt, bei der stattdessen eine simple Wasserprobe aus dem Meer ausreicht. Dabei gehen sie so ähnlich vor wie Kriminaltechniker an einem Tatort. Sie suchen im Wasser nach winzigen Hautschüppchen oder Exkrementen der Haie. Und mit Hilfe von neuen DNA-Tests können sie dann sagen, wo sich bestimmte Haiarten aufhalten. Diese Informationen können helfen, Haie besser zu schützen. Bislang gibt es nämlich über rund die Hälfte aller Haiarten zu wenig Daten. Es geht um die perfekte Salami und natürlich kommen die wissenschaftlichen Erkenntnisse dazu aus Italien. Lebensmittelmikrobiologen der Uni Turin haben sich die neuesten Sequenzierungstechniken genommen, um damit dem perfekten Reifungsprozess auf die Spur zu kommen. Der Prozess, in dem aus Fleisch Salami wird, ist komplex. Bei der Fleischfermentation werden durch Reifungsbakterien Kohlenhydrate, Proteine und Fette zersetzt und umgewandelt. Eigentlich sind diese Reifungsbakterien bereits in der Fleischmasse enthalten. Bei der industriellen Wurstproduktion werden aber meist sogenannte Starterkulturen verwendet, also Bakterien, die die Fermentation ankurbeln. Mit ihrer Analysetechnik konnten die Wissenschaftler den Unterschied zwischen spontan gereifter und künstlich gereifter Wurst aufzeigen. Ihren Ergebnissen zufolge ist zum Beispiel die Konzentration bestimmter Milchsäurebakterien in den künstlich gereiften Würsten viel höher. Das führt zu einem säuerlichen Geschmack. Ziel der Forscher ist es, den Reifungsprozess der Würste besser zu verstehen, um so qualitativ hochwertige und sichere Produkte herstellen zu können.
Deutschlandfunk Nova.
Und die Wissensnachrichten hatte heute Anne Preger für uns. Die Redaktionskonferenz ist hier. In dieser Minute, genau jetzt, landet eine komplette LKW-Ladung Plastikmüll im Meer, in den Ozeanen dieser Welt. Und in der nächsten Minute die nächste LKW-Ladung. 8 Millionen Tonnen Plastik pro Jahr, schätzt die UNO, landen da im Meer. Deswegen überlegen sich Regierungsvertreter, Wissenschaftler und Aktivisten die nächsten 3 Tage in Kenias Hauptstadt Nairobi, was man dagegen machen kann. Dort findet nämlich die UNO-Weltversammlung statt. Hauptthema Plastik. Und weil wir bei diesem Thema uns an der eigenen Nase packen müssen, hat Deutschlandfunk Nova-Reporter Martin Krinner euch mal gefragt, wie ihr das macht mit dem Plastik und dem Müll.
Trennst du deinen Müll?
Ja, auf jeden Fall.
Im Zimmer 3 Mülleimer, Restmüll, Papier und Plastikmüll.
Hast du eine Ahnung, wie viel Plastikmüll du pro Jahr ungefähr produzierst?
Im Raten bin ich ganz, ganz schlecht, aber ich glaube unglaublich viel, weil der gelbe Müll der Müll ist, den ich am meisten rausbringen muss.
Ja, so geht's mir auch. Und heute Morgen habe ich mir mal angesehen, was da am Wochenende im gelben Sack zusammengekommen ist. 3 Packungen für Käse und Schinken waren drin, mehrere Joghurtbecher, ein paar Tüten für Karotten, Kartoffeln und Gnocchi, eine Keksschale und 2 Dosen für leckere Pasten, die ich mir aufs Brot geschmiert habe. Und wenn ich diese ganzen leeren Plastikverpackungen jetzt mal 1 Jahr lang sammeln würde, dann käme da für mich alleine schon ein ganz schöner Haufen zusammen.
Insgesamt wird in Deutschland 37 Kilogramm Plastikverpackungsmüll produziert.
37 Kilo pro Person, sagt Adriana Nelligen, Umweltökonomin am Institut für Deutsche Wirtschaft in Köln. Aber genau genommen
handelt es sich allerdings um das Gesamtaufkommen. Also da sind nicht nur die Haushalte dabei, sondern auch der Verpackungsmüll aus Kunststoff, der in der Industrie, im Handel, in den Supermärkten, Restaurants etc. anfällt. Wenn man das auf den privaten Endverbraucher runterbrechen will, sind das etwa 25 Kilogramm pro Kopf.
Und diese 25 Kilo pro Kopf sind deutlich mehr als vor 10 Jahren. Um ganze 29% ist der Plastikverpackungsmüll in Deutschland gestiegen. Und das liegt natürlich zum einen an der guten wirtschaftlichen Lage in Deutschland. Denn je besser es einem Land geht, desto mehr Müll produziert es auch. Zum anderen aber hat sich das Konsum- und Einkaufsverhalten verändert.
Wir machen natürlich deutlich mehr Online-Shopping. Wer geht noch in den Einzelhandel und kauft dort ein? Die Jüngeren machen fast alles online. Wir haben deutlich mehr 1- bis 2-Personen-Haushalte. Sprich, die Verpackungsgröße in den Supermärkten ist häufig deutlich kleiner. Also es wird die gleiche Menge Gemüse in deutlich mehr Verpackungen verkauft. Und der To-Go-Trend, also dass man sich den Kaffee in der Plastiktasse holt oder mehr Einweggeschirr benutzt, hat deutlich zugenommen.
Jetzt dachte ich immer, diese ganzen Tüten, Dosen und Schälchen aus Plastik, das wird doch sicher alles recycelt. Da verwandeln sich dann meine Saftflaschen in Gartenstühle und die Joghurtbecher werden zu Fließjacken verarbeitet. Aber mit dieser Einschätzung lag ich wohl falsch. Denn Müllverwertung heißt nicht immer recyceln, sondern auch verbrennen. Denn bei der Stromproduktion werden Kohle und Gas gespart.
Aktuell ist der Stand so, dass wir bei 50-50 liegen. Das heißt, 50% der Kunststoffverpackungen werden recycelt und 50% werden energetisch verwertet, sprich verbrannt.
Das erzählt mir Sascha Roth vom NABU-Bundesverband. Und dass da jetzt so viel Plastik in die Verbrennung geht, das liegt daran, dass sich die verschiedenen Kunststoffe im Müll so schlecht voneinander trennen lassen. Da landen dann zum Beispiel Einwegflaschen neben Chipstüten und Zahnpastatuben neben kaputten Wäschekörben. Und die sauber nach Kunststoffart und Qualität auseinanderzubekommen, das ist aufwendig und teuer.
Wenn die gelbe Tonne oder der gelbe Sack abgeholt werden, dann geht das normalerweise in eine Sortieranlage. Und manchmal erkennt eine Sortieranlage den Kunststoff nicht, weil er zum Beispiel schwarz ist. Dann läuft er übers Fließband. Oder er sagt, okay, ich identifiziere noch einen Kunststoff, aber es sind ganz verschiedene Materialien drin. Dann wird das auch aussortiert und muss verbrannt werden.
Und das ist natürlich eine unglaubliche Verschwendung. Denn Plastik ist ein wichtiger, aber auch ein endlicher Rohstoff. Und was verbrannt ist, das ist weg. Und um das jetzt zu verhindern, will die EU mit einer sogenannten Kunststoffstrategie reagieren. Und die sieht zum einen vor, dass wir Verbraucher Plastikabfälle vermeiden Also weniger verpackte Sandwiches kaufen und mehr aus Mehrwegflaschen trinken. Dann will die EU dafür sorgen, dass es für Hersteller attraktiver ist, recyceltes Plastik zu benutzen. Und die Hersteller sollen beim Entwickeln der Verpackungen mehr darauf achten, dass sich das Material besser recyceln lässt.
Das heißt, wenn wir uns von Anfang an um das gute, recyclingfreundliche Design kümmern, haben wir einen ganz großen Teil für die Kreislaufwirtschaft geschafft.
Und dann trennen wir die Käseverpackungen und Keksschachteln nicht mehr für die Verbrennungsanlage, sondern hoffentlich für neue Handschuhe und Winterjacken.
An diesem Montagabend haben wir den Mann des Tages gefunden. Pascal und ich, unser Hero ist Tim Wilson, ist auf jeden Fall der Mann des Tages. Tim Wilson ist Politiker in Australien und er hat dort im Parlament seinem Lebenspartner einen Heiratsantrag gemacht. Hör mal kurz rein.
They are the answer to the questions we cannot ask. So there's only one thing left to do. Ryan Patrick Bolger, will you marry me?
Oh, nach einer Debatte über die Homo-Ehe. Wohlgemerkt, Pascal, Reality-TV, Herzschmerz oder einfach nur toll? Was würdest du sagen?
Nee, auch knallharte Politik fast. Vielleicht auch einfach nur gut verkauft. Ja, Ryan Patrick Bolger, willst du mich heiraten, hat Tim Wilson da laut und feierlich gefragt. Er hat einen Mann gefragt. Tim Wilson ist schwul und lebt schon seit 9 Jahren mit seinem lieben Ryan zusammen. Ja, und da hatte man jetzt gerade einen Gesetzesentwurf eingebracht zur Homo-Ehe in Australien. Da hat er dann halt mal gefragt.
Ich habe das Video jetzt noch nicht durch, aber Ryan hat ja gesagt?
Ja.
Okay.
Sofort hat das Parlament auch Beifall geklatscht und Parlamentspräsident Rob Mitchell, der hat dann auch nochmal pro forma festgehalten, das war ein Jahr, ein überwältigendes Jahr. Glückwunsch, gut gemacht, Partner.
Klingt jetzt wie eine Story mit Happy End. Ist denn Tim Wilson jetzt voller Optimismus?
Naja, sagen wir mal so, noch darf er ja nicht heiraten. Er ist auch wirklich in Tränen ausgebrochen, als er nämlich erzählt hat, wie Ryan und er ausgegrenzt worden sind.
Ist jetzt alles gut oder kann man dieses Gesetz noch kippen, theoretisch?
Ich sag mal, es ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Australien hat nämlich jahrelang diskutiert und 62% der Bevölkerung haben in einer Wahl dafür gestimmt. Das ist jetzt aber nicht bindend. Der Senat hat mit großer Mehrheit Ja gesagt und auch Premierminister Turnbull ist ein Fan des Gesetzes. Es soll jetzt bald entschieden werden.
Sehr gut. Der australische Abgeordnete Tim Wilson macht seinem Lebenspartner im Parlament dort in Australien einen Heiratsantrag. Wohlgemerkt nach einer Debatte um die Homo-Ehe.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Michael schreibt bei Twitter, ich würde sogar 50 Cent mehr pro Paket bei Hermes bezahlen, wenn die Pakete pünktlich und zuverlässig ankommen würden. Christian schreibt, mein DHL-Paket ist kaputt und geöffnet und noch besser, habe es ohne Ausweiskontrolle und ohne Benachrichtigungszettel bekommen. Der Kummerkasten bei Twitter zu den Paketzustellungen ist sehr, sehr groß und ist auch sehr, sehr voll. Heute gab es die Nachricht von der Bundesnetzagentur, die sich um alle möglichen Infrastruktursachen bei uns in Deutschland kümmert, dass die Zahl der Beschwerden über zu spät oder beschädigt zugestellte Sendungen im vergangenen Jahr um rund ein Viertel gestiegen ist. Deswegen habe ich heute mit Olaf-Peter Eul, dem Sprecher der Bundesnetzagentur, gesprochen, wollte wissen, worüber sich die Menschen denn am häufigsten beschweren.
Also zunächst mal trennen wir die Beschwerden zwischen Briefen, Paketen, Zeitungen und Sonstiges. Und da kann man sagen, in diesem Jahr mit Stand 30. September stellt es sich so dar, dass sich die Hälfte der Beschwerden etwa auf Briefe beziehen und ein Drittel etwa auf Pakete. Das ist insofern vielleicht etwas überraschend, weil im letzten Jahr deutlich mehr Paketbeschwerden bei uns ankamen. Das hat sich so etwas umgedreht. Ja, die Gründe selber, die Zustellungsprobleme sozusagen, Beschwerden darüber, sind in beiden Bereichen die Nummer eins. Mhm.
Das heißt, die Dinger sind beschädigt oder die kommen zu spät?
Also bei Briefen wären es etwa Laufzeitbeschwerden, also dauert zu lange. Und bei den Paketen ist es ganz verschieden. Da gibt es die Beschwerde, dass jemand zu Hause ist, ein Paket erwartet und er findet dann aber nur die Benachrichtigungskarte in seinem Briefkasten, ärgert sich, weil er extra zu Hause geblieben ist, muss dann ein schweres Paket dafür abholen. Es gibt auch den Fall, dass Pakete einfach vor der Garage oder vors Haus gelegt werden. Dann gibt es auch den Fall, dass Pakete schon zurückgesendet werden, ohne dass überhaupt eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten eingeschmissen wurde oder ein Zustellversuch gemacht wurde. Also da gibt es durchaus eine große Bandbreite an Beschwerden.
Woran liegt es denn, dass die Beschwerden innerhalb eines Jahres jetzt um 25% gestiegen sind?
Wir haben schon die starke Vermutung, dass die Zunahme an Paketversendungen damit zusammenhängen dürfte. Das liegt auch letztlich auf der Hand. Aber das im Einzelfall jetzt genau zu sagen, was wie bewirkt wird, das können wir aus dem Paket selber natürlich zunächst mal nicht sehen und schon gar nicht aus der Beschwerde, wo ja gar nicht unbedingt alle Dinge immer mitgenannt werden, wie Sendungsnummern oder so etwas.
Hm. Welche Chancen und Möglichkeiten habe ich denn eigentlich als Konsument, wenn ich nicht zufrieden bin, wenn was beschädigt ist oder wenn was zu spät ankommt?
Also zunächst würden wir sagen, dass es wichtig ist, sich immer wirklich über die Bedingungen einer Versendung vorher zu informieren. Es kann ja sein, dass ich Wertgegenstände verschicken möchte oder was besonders zerbrechlich ist, dann sollte man schon genauer lesen oder eben auch bei den Hotlines der Firmen oder wie auch immer in einem Paketshop einfach sich kundig machen. Da wissen ja auch die Mitarbeiter, die dort arbeiten, in der Regel darüber Bescheid. Und darauf sollte es schon ankommen, dass man die Bedingungen wirklich kennt.
Denn welche Fallen kann es denn da geben?
Naja, eine Falle wäre natürlich, wenn beispielsweise etwas sehr Wertvolles versendet wird und die Haftungssumme für den Verlust überhaupt nicht ausreicht. Wenn ich etwas habe, was deutlich über 500 Euro wert ist, dann muss ich schon gucken, ob die Haftung so weit reicht. Das ist häufig nur 500 Euro als Grenze, manchmal auch weniger. Also da macht sich natürlich dann schon ganz stark bemerkbar, was da an Unterschieden so vorherrscht. Mhm.
Aber das ist ja wahrscheinlich eine Sache, die kaum jemand macht, sich die AGBs durchlesen, oder?
Da können wir natürlich den Verbraucher sozusagen nicht ganz aus der Verantwortung entlassen. Letztlich gibt es da schon Unterschiede. Es gibt aber auch ganz andere Dinge, auf die man schon selber achten kann. Wenn ich von zerbrechlichen Gegenständen spreche, dann ist es natürlich auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, wie die verpackt werden, wie ordnungsgemäß eigentlich eine Verpackung aussieht. Und das würde ich im Prinzip dann auch belegen, zum Beispiel durch ein Foto mit dem Smartphone, durch Zeugen, wie auch immer. Da würde ich eine möglichst gute Rechtsposition mir aufbauen, indem ich das nachweisen kann, dass ich jedenfalls vernünftig und ordnungsgemäß die Dinge eingepackt habe.
Wie groß sind da die Chancen, dass man Hilfe hinterher bekommt?
Dann sind sie jedenfalls größer, weil man dann ja eine bessere Rechtsposition hat. Wenn so ein Schaden vorliegt, kann man auch ein Schlichtungsverfahren bei uns beantragen. Einziger Wermutstropfen ist, das ist eine freiwillige Geschichte, da müssen also die Postdienstleister auch mitmachen. Da sehen wir mit großer Sorge, dass sich da viele dann doch ihrer Verantwortung entziehen. Das finden wir sehr schade, denn diese Schlichtungsverfahren sind ein hervorragendes Mittel, um wirklich einvernehmlich zu einer rechtssicheren Lösung zu kommen. Und das sehen wir doch mit Sorge, dass dann viele sich rausziehen möchten aus diesen Schlichtungsverfahren.
Sehen Sie denn bestimmte Anbieter besonders negativ oder positiv?
Also wir haben eine gesetzliche Aufgabe, sozusagen den Markt zu beobachten über das, was Mängel angeht und auch marktbeherrschende Stellung im Briefbereich und solche Dinge, aber nicht sozusagen einzelne Unternehmen zu benennen. Also das wissen wir teilweise auch nicht in dem Sinne, dass uns einfach die Beschwerden zwar vorgetragen werden, aber der Name des Unternehmens dann zunächst mal nicht maßgeblich ist.
Wir leiden an Paketsucht, bestellen immer mehr online. Eine Folge scheint zu sein, dass die Zulieferer überfordert sind. Heute sagt uns die Bundesnetzagentur, es gibt ein Viertel mehr Beschwerden über Zustellungsfehler als noch 2016. Pascal und ich sind raus. Wir schauen jetzt erstmal in unseren Briefkasten, ob da eine Benachrichtigung drin ist. Dann gehen wir zur Post morgen und holen das ab und sagen euch, was drin war. Wir sind morgen wieder für euch da. Thilo Jan und Pascal Fischer sagen tschö.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.